Die Tagesanzeigerin wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Jetzt neu im Kino: Black Box Diaries aus Japan.
I have a chance to talk about what happened to me.
Chihori Ito hat eigentlich Journalistin werden, um Geschichten von anderen Menschen zu erzählen. Doch dann wird sie plötzlich selber die Hauptfigur in einer Geschichte, die das japanische Justizsystem erschüttert hat.
For me, being silent wasn't an option.
In ihrem Dokumentationsfilm «Black Box Diaries» zeigt Chihori Ito, wie sie jahrelang dafür gekämpft hat, den Mann, den sie vergewaltigt hat, vor Gericht zu bringen. Durch ihren Kampf ist Chihori Ito zu einer Ikone der MeToo-Bewegung geworden und ihr Film hat am Zurich Film Festival den Preis als bester Dokumentarfilm und den Publikumspreis bekommen. Sichere dir jetzt deine Kinotickets. Alle Infos unter trigon-film.org.
I'm still here.
Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
Hallo Kerstin.
Salut Annick.
Heute machen wir eine kleine Spezialfolge. Es ist der zweite Tag, jetzt, wo wir aufnehmen, der zweite Tag nach der Wahl von Donald Trump. Und das heisst, es gibt eigentlich nur einen Schlagzeilen-Moment.
Genau, wir haben vorhin gerade schon gesagt, es gibt die eine grosse Schlagzeile, über die wir heute reden. Wir haben eigentlich vor, über ein anderes Thema zu sprechen, aber das macht einfach keinen Sinn. Und wir haben uns eigentlich in dem Podcast immer zur Aufgabe gemacht, Frauen in den Fokus zu stellen, und das werden wir auch jetzt machen, nach der Wahl von Donald Trump. Das ist wahrscheinlich wichtiger denn je. Und deshalb gibt es für heute einmal ein bisschen Spezialausgabe von der Tagesanzeigerin.
Die Frage von «Wie geht's dir?» ist heute, glaube ich, auch noch mal ein bisschen andere. Darum, Kerstin, wie geht's dir als Frau auf der Welt, als Journalistin?
Ich bin wirklich schockiert, ich bin traurig, ich bin gestresst. Ich habe mich in der ersten Stunde, nachdem es bekannt worden ist, dass ich glaube, wir sind ungefähr bei 266 Electoral Votes gewesen, wo man eigentlich schon fix davon ausgehen, dass Donald Trump zurückkommt. Und ich habe fast nicht geschlafen in der Nacht. Ich bin immer wieder wach geworden und habe gecheckt, wie es steht. Und dann bin ich aufgestanden und habe CNN eingeschaltet. Und dann hat Donald Trump die Rede gehalten, bevor er eigentlich offiziell gewählt worden ist. Und das mag jetzt vielleicht für manche da draußen pathetisch klingen und zu dramatisch, aber ich bin wirklich brüllend vor dem Fernsehen gewesen. Und ich werde auch jetzt schon wieder emotional, weil ich nicht verstehe, wie Misogynie plötzlich salonfähig werden kann. Und weil ich in allem, was jetzt passiert ist in dem Wahlkampf, so viel Frauenhass gesehen und komplett sprachlos bin und hässig. Und ja, ich habe mich irgendwie zurückerinnert an 2016 und habe gedacht, hey, wie sind wir jetzt da? Und fühlt es sich jetzt noch schlimmer an? Wieso? Und ja, also ich habe mich gestern wirklich gefühlt, als hätte ich einen Kater vom Weltgeschehen, sozusagen. Wie geht es dir?
Hey, das mit dem Kater trifft es irgendwie recht gut. Ich bin einen Tag vor, also am 4. recht im Verdrängungsmodus gewesen, irgendwann so gemerkt, okay, ich kann irgendwie nicht mehr lesen. Ich habe einigermaßen ruhig geschlafen, habe nachher wirklich am Morgen recht früh angefangen, Nachrichten hören und verschiedene Sendungen schauen und hören und bin einfach immer hässiger geworden und bin irgendwann so hässig gewesen, dass ich es auch nicht geschafft habe, um die Matrix-Rede zu hören oder die erste Rede zu hören. Und Luisa Neubauer und auch die Journalistin Katja Berlin, die Katja Dietrich heisst, die die Torten der Wahrheit macht, haben am Morgen irgendwie beide unabhängig voneinander auf Instagram geschrieben, sie haben Liebeskummer wegen der Menschheit. Und ich habe das mega treffend Zitat irgendwie gefunden. Also ich bin wirklich mega hässig gewesen.
Wirklich sehr hässig. Ich glaube, das ist das, was ich mit dem Kater gemeint habe. Das ist so ein inneres Gefühl, wo ich mir nachher also überlegt habe, hey, aber ich bin Europäerin, wir haben ein vieles demokratisches Wahlsystem, finde ich. Wir haben mehr Optionen. Trump ist nicht mein Präsident. Also ich habe dann auch probiert, automatisch das so ein bisschen von mir wegzuschieben. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, hey, aber der Rechtspopulismus, der Anspruch auf den Körper der Frau, die Misogynie, der Frauenhass, der kann verdammt nochmal ansteckend sein. Und es reiben sich jetzt schon Rechtspopulisten überall auf der Welt Hände und gratulieren dem Trump, weil sie denken, das ist ihre Chance, um jetzt genau an diesen Erfolg anknüpfen.
Und das ist das, was mir am meisten Angst macht. Mir gestern Morgen eine Freundin ein SMS geschrieben und war so, wie fest kann die Welt Frauen hassen. Und das ist das, wo noch so das Gefühl ist, so dass in diesem Liebeskummer, glaube ich, innen, darum ist es für mich so getroffen, es ist so die Ohnmacht und wirklich auch so die Angst. Weil, du hast es jetzt gesagt, das ist in den USA. Aber ich meine, unser südlicher Nachbar hat zwar eine Frau an der Spitze, aber ist Giorgia Meloni, ist auch Rechtspopulistin, Marine Le Pen, der Orban, die AfD. Es ist einfach nahe. Und das ist das, was mir wirklich Angst macht. Und mir hat nachher am Abend ohne Bekannte geschrieben, wo so war, hey, ich frage mich gerade auch, in welche Welt dass ich meinen Sohn gesetzt habe. Und das ist tatsächlich irgendwann noch gestern so an diesem Tag mir so durch den Kopf gegangen. Ich war so, ich habe kein Kind. Und ich werde auch nicht in den nächsten 6 Monaten ein Kind haben. Aber rein biologisch, wenn das ist, etwas ist, was ich wollen würde, ist die Chance, dass ich in den nächsten 4 Jahren ein Kind habe, relativ gross. Und irgendwie bin ich schon so, in was für eine Welt setzt man da jetzt auch ein Kind?
Wir haben auf jeden Fall mit all diesen Gefühlen, die wir haben und vielleicht wo auch die eine oder die andere, der eine oder der andere draussen mit uns teilt, haben wir gefunden, wir möchten über 3 Punkte sprechen, die uns besonders bewegen jetzt gerade. Das sind alles Punkte, die mit dem zusammenhängen, was wir mit dem Podcast hier eigentlich machen wollen. Wir sprechen so oft über das Recht am eigenen Körper, über sexuelle Gewalt, über
Gleichberechtigung, über wer hat wie viel Macht.
Genau. Und darum wollen wir uns hier 3 Sachen auswählen. Und das Erste, über das wir sprechen möchten, ist, wie eigentlich die Wahlverteilung ist in Bezug auf Gender oder überhaupt, inwiefern Geschlechter bei dieser Wahl eine Rolle gespielt haben.
Und das weiss man ja relativ genau. Es gibt immer recht schnell Nachwahlbefragungen. Und vielleicht zum weiter vorne anfangen. Ich habe die Zahl gelesen, dass 50,5% der US-amerikanischen Bevölkerung sind Frauen und 49,5% sind Männer. Und wenn man schaut, wie insgesamt für Trump und für Harris gewotet hat, ist es so, dass 54% von allen amerikanischen Männern haben für Trump gewotet und 54% von allen amerikanischen Frauen haben für Kamala Harris gewotet. Und das sind natürlich Prozentzahlen, das heisst, die absoluten Zahlen sind und müssen unterschiedlich sein. Und vor allem sieht man einen mega grossen Unterschied, wenn man alle Frauen zusammennimmt. Und der Ausschlag, warum dass man jetzt auch sagt, dass der Trump auch wirklich gewählt ist worden, sind die weißen Frauen. Weil dort hat im Vergleich auch in der Vergangenheit hat sich's verschoben. Und die weißen Frauen, das sind etwa 30% der Wählerschaft. Und das ist eigentlich die grösste Wählergruppe. Und das heisst, die haben eine riesige Macht. Und das ist ja auch 2016, wenn man sich zurückerinnert, ist ja auch Hillary Clinton gegen Trump gewesen. Also es ist auch eine Frau gegen Trump gewesen. Und dort hat ja Hillary Clinton die Popular Vote gehabt. Das heisst, die absolute Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner haben eigentlich für sich ausgesprochen, aber wegen dem amerikanischen Wahlsystem, Details ersparen wir nicht an dieser Stelle einmal mehr, ist nachher die Wahl an Trump gegangen. Und jetzt ist es aber so, dass Kamala Harris den Popular Vote verloren hat. Das heisst, absolut hat der Trump mehr Stimmen. Und das ist das, was mich auch irgendwo durch recht erschüttert hat, oder? Also die internalisierte Misogynie, also auch zum Beispiel, wenn man Republikanerinnen hat zugelassen, also was für Voten dort sie kommen. Und das hat mich doch nochmal recht schockiert irgendwo durch.
Aber glaubst du, das ist so die grosse Frage, die man sich doch jetzt irgendwie wie stellt, kann denn überhaupt eine Frau Präsidentin werden von den USA? Weil, also, man hat sich jetzt für einen Straftäter entschieden, anstatt eine Frau zu wählen. Und natürlich haben da noch ganz viele andere Sachen drin gespielt, das ist mir bewusst. Übrigens an dieser Stelle eine grosse Empfehlung für unsere Folge von «Alles klar Amerika», ein Special gerade nach der Wahl, ein super gutes Gespräch, wo euch noch mehr Einordnung gibt. Aber ja, das ist schon etwas, was mich bewegt. Werden wir das noch erleben? Werde ich das noch erleben?
Ich hoffe es mega. Ich habe eine sehr treffenden und sehr differenzierten Artikel, also ein Meinungsartikel in der New York Times gelesen, wo es wirklich so ist, it's a man's world. Und ganz am Schluss ist dort wie so, also so, man sagt ja immer so die gläserne Decke und die höchste gläserne Decke für die Frauen scheint das Präsidentschaftsamt zu sein. Und sie schreibt so, irgendwann wird die Glasdecke durchbrochen, aber nicht jetzt. Und ich frage, ich habe mich das auch gefragt, wenn wird das sein? Und ich glaube schon, oder es ist ja viel jetzt auch diskutiert worden, wie aufgeladen oder wie gross hat, wie war das, gewesen, wenn jetzt Kamala Harris ein Mann wäre? Und ganz viele haben gesagt, das hat einen grossen Einfluss, vor allem, weil sie nicht eine weisse Frau war. Mhm. Das ist nochmal dazu. Also so Stichwort Intersektionalität. Und das war ja oft auch ein Thema gewesen. Die Republikaner haben ja oft auch auf ihr Geschlecht angespielt. Also sie haben oft gesagt, also der J.D. Vance, der künftige Vizepräsident, aber auch der Donald Trump, haben sehr oft auf sie als Frau, also das Narrativ wirklich auch genährt. Und ich habe mich irgendwann nachher umgekehrt gefragt, heute kurz in der Vorbereitung, wenn der Donald Trump eine Frau wäre, und das Vokabular braucht, das er braucht und das nicht nur misogyn ist, sondern höchst rassistisch und zum Teil auch wirklich sehr stark faschistisch aufgeladen. Wenn, egal welche Art von Straftat, aber sagen wir mal, wenn das eine Frau wäre, die mehrere Straftaten entweder begangen hat, die zum Teil verurteilt ist worden, die aber offene Verfahren sind, wo sich so viel hat die Schulden lassen, hat man die Person gewählt? Hat man die Frau gewählt? Wenn es zwei Frauen gegeneinander waren, das habe ich mich irgendwann auch gefragt. Und ich würde sagen, nein. Weil man verzeiht einfach einem Mann viel mehr. Und man hat es einfach verdrängt, was er alles gemacht hat. Und da kommen wir vielleicht jetzt zum zweiten Punkt.
Ja, ich kann mal sagen, ich kann es auch nicht beantworten. Ich kann nur beantworten, dass es mich sprachlos zurücklässt, mit was er alles durchgekommen ist. Ich meine, du hast vorhin noch ganz kurz auf den Wahlkampf hingewiesen. Und wir haben in einem Podcast über beides schon geredet. Zum einen über den Diskurs von der Childless Cat Lady. Und das ist quasi noch die netteste Beleidigung an Kamala Harris im Wahlkampf gewesen. Sie ist von Vertretern der Republikaner wirklich Bitch genannt worden. Man hat grob über sie hergezogen. Und wir haben gerade in der letzten Folge darüber geredet, 2016 ist Hillary Clinton als Hex beschimpft worden. Und also das sind alles auch so sexistische System, wo greifen und Narrativ, an dem man sich bedient hat. Und auf der anderen Seite kommt einfach der Trump mit allem durch. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir einfach auch noch eben über das reden, was wir vorher schon angedeutet haben. Donald Trump ist wegen sexueller Übergriff verurteilt worden. Und das ist insofern speziell der Fall. Es geht um die Kolumnistin, um die Schriftstellerin E. Jean Carroll, und sie sagt, dass der Donald Trump sie 1996 vergewaltigt hat. Und das ist eine ziemlich komplexe Verhandlung. Insgesamt hat es zwei Verhandlungen gegeben. Wichtig ist, und ich habe mich nochmal voll in das Rabbit Hole von dieser Verhandlung reingegangen und habe mir das nochmal alles durchgelesen. Wichtig ist ja vor allem, dass selbst der Anwalt von dem zivilrechtlichen Prozess gesagt hat, dass der Donald Trump Carroll vergewaltigt hat. Weil aber im New Yorker Strafgesetz eine Vergewaltigung nur dann eine Vergewaltigung genannt werden darf, wenn eine Penetration durch einen Penis stattgefunden hat und er, so geht die Jury davon aus, sie mit seinen Fingern penetriert hat, redet man nicht von einer Vergewaltigung, sondern von einem sexuellen Übergriff. Der Richter selber hat aber öffentlich klargestellt, dass im gängigen Gebrauch vom Wort Vergewaltigung Donald Trump sie vergewaltigt hat. Und wo ich das durchgelesen habe und genauer angeschaut habe, es hat dann auch Schadenersatzklage gegeben, weil sie gesagt hat, er hätte sie verleumdet und er hat mir so über, ich glaube, 86 Millionen hat er am Schluss müssen zahlen. Er hat natürlich gesagt, das ist Fake News, Komplott, alles. Ist mir bewusst worden, was ich da gerade lese. Das ist nicht nur brutal und ekelhaft und widert mich an, sondern das ist auch ein Handlungsbeschreib von einem der mächtigsten Menschen auf der Welt, wo eine Demokratie jetzt gerade zurück ins Amt gewählt hat. Das heisst, die Tatsache, dass der Mensch eine Frau sexuell missbraucht hat, ist all diesen Menschen anscheinend egal. Denn rechtlich, es ist eine zivilrechtliche Klage, weil sie verjährt ist, aber rechtlich ist er schuldig und diesen Leuten ist das anscheinend egal. Der Körper von Frauen ist ihnen anscheinend egal.
Und das ist ein Fall, wo man aber ich muss sagen, traurigerweise die Spitze vom Eisberg ist. Mhm. Es ist gestern am Mittwoch das Digital-Cover von der Vanity Fair recht umgegangen auf Social Media. wo man ihn sehr direkt sieht, in die Kamera zu schauen und auf dem Cover steht 34 felony counts, 1 conviction, 2 cases pending, 2 impeachments, 6 bankruptcies, 4 more years. Und dort geht es nicht nur um sexuelle Übergriffe, da geht es um sehr viel anderes, aber ein Grossteil sind auch sind Übergriffe, sind Belästigungen, es sind sehr viele Klagen auch noch hängig und sehr viel auch von Frauen. Und man sagt ja auch, das war auch eine grosse Motivation von Donald Trump, nochmal anzutreten, weil er als künftiger Präsident Immunität wird geniessen und alle diese Verfahren eine Art storniert werden. Und das ist, dort sind wir wieder bei dem, was du vorher gesagt hast. Also, es ist einfach egal, was diesen Personen und vor allem diesen Frauen passiert ist.
Donald Trump ist ein Mann, der er kennt keine Grenzen im Umgang mit Frauen und er muss sich an keine Grenzen halten und er wird dafür noch belohnt, augenscheinlich. Und ich glaube, ein guter Hinweis daran, er hat in Wisconsin vor ein paar Tagen hat er noch in einem so Wahlrally hat er gesagt, I will protect women whether the women like it or not.
And my people told me about 4 weeks ago, I would say, no, I want to protect the people. I want to protect the women of our country. I want to protect the women. Sir, they said, we think it's very inappropriate for you to say, so why? I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to protect them. I'm going to protect them from migrants coming in.
Ja, im Guardian Artikel genau zu diesem Auftritt gelesen und die Journalistin schließt am Schluss, dass das kein Versprechen ist, sondern eine Drohung.
Und damit möchten wir zum letzten Punkt kommen, der uns sehr beschäftigt hat und wo, in dem ich sogar in meinem tiefsten Optimismus einen Schimmer von Hoffnung sehe. Und zwar, es geht um das Recht an Abtreibung, wo sehr umstritten ist in den USA und sehr hart verhandelt worden ist im Laufe des Wahlkampfs.
Und während, also viel, was glaube ich viel noch auch nicht so bewusst war, weil es ja auch so ein kompliziertes Wahlsystem war, ist, es ist nicht nur ein Parlament gewählt worden, es ist nicht nur ein Präsident gewählt worden, sondern es hat auch noch so Sachabstimmungen, ganz vereinfacht gesagt. Und in 10 Bundesstaaten unter anderem ist auch über Abtreibung abgestimmt worden, über das Recht von der Abtreibung, was steht in der Verfassung oder was nicht. Und neben dem ständigen Refreshen von der New York Times-Seite von den Präsidentschaftszahlen hat es auch noch einen zweiten Ticker gegeben, wo es auch die Abstimmungen von den Abtreibungsabstimmungen gegeben hat. Und mir hat das mega umgetrieben.
Vor allem, weil, um einfach in Erinnerung zu rufen, fast 50 Jahre lang sind Abtreibungen in den USA landesweit erlaubt gewesen und 2022 hat der oberste Gerichtshof mit den Richtern, die Trump noch dort eingesetzt hat, hat das wegweisende Urteil Roe vs. Wade gekippt. Und damit haben nachher Staaten einzeln können in ihrer Verfassung festhalten, inwiefern sie Abtreibungen gestatten und bis zu welcher Woche. Und man muss
und vor allem muss es verbieten.
Genau. Und man muss einfach an der Stelle nochmal sagen, Frauen sind deswegen gestorben. Mehrere Frauen. Also die Anzahl von Frauen, die schwanger verstorben sind, seit dem gekippten Rechtsurteil, ist steigend in den USA.
Ja, und es ja auch, also wir gehen jetzt auch nicht in jeden Bundesstaat, oder weil das jetzt auf Bundesstaatsebene gewählt ist worden. Wir können zwei, drei Sachen dazu verlinken. Es gibt recht gute Sachen dazu, wo welches Gesetz greift. Und also es wird einem wirklich schlecht zum Teil. Also es gibt zum Beispiel so, Abtreibung ist nur dann erlaubt, wenn die Frau stirbt. Aber zum Beispiel so Sachen wie so Inzest, Vergewaltigungen, dann darf man nicht abtreiben. Also es ist wirklich jenseits.
Es ist jenseits und es ist vor allem einfach, es ist extrem wichtig für mich im Wahlkampf. Also logischerweise, Kamala Harris hat sich extrem dafür ausgesprochen, dass Frauen das Recht am eigenen Körper haben. Der Trump hat so ein bisschen Umdrucks, weil er hat irgendwie die Republikaner nicht wollen verschrecken, wo ja größtenteils auch bei den Republikanern und Republikanerinnen hat es viel gegeben, die gefunden haben, dass das Kippen von dem Roe vs. Wade zu krass ist. Und gleichzeitig hat er natürlich die ultrakonservative MAGA-Gemeinschaft auch nicht wollen verschrecken.
Und Kamala Harris hat ja fest mit dem Wahlkampf gemacht und hat eigentlich auch gehofft, um eben genau weisse Frauen auf ihre Seite zu bringen. Und das ist jetzt auch so in den vielen Analysen, wo steht, das hat irgendwie wie zu wenig funktioniert. Was so absurd ist.
Aber es gibt ein paar Staaten, wo eben so einen kleinen Lichtblick lassen. Unter anderem Missouri. Das hat bis jetzt wirklich das strengste Abtreibungsverbot in den USA gehabt. Selbst, wie du vorher gesagt hast, bei Vergewaltigung oder Inzest hat es keine Ausnahmen gegeben. Also einfach mal, dass wir es noch ausformuliert haben, weil ich glaube, in den Zeiten, wie wir jetzt sind, muss man manchmal Fakten auch einfach nochmal nennen. Ein 14-jähriges Mädchen wird vom eigenen Vater vergewaltigt und wird schwanger. In Missouri hätte das Mädchen kein Recht auf Abtreibung bis jetzt. Und das ist jetzt gekippt worden. Jetzt gibt es ein Recht auf reproduktive Freiheit, heisst. Das heisst, ein Recht auf Abtreibung oder Entscheidungen zur reproduktiven Gesundheit nach Ermessen.
Und auch in Colorado, in Nevada, in Maryland, in Montana, in New York, in Arizona haben sich eben nochmal auf verschiedenen Stufen, aber hat es eine Mehrheit dafür gegeben, die sich für das Recht von Abtreibung ausgebrochen hat, zum Teil in der Verfassung oder nicht. Florida, Nebraska und South Dakota hingegen haben es abgelehnt und zwar zum Teil sehr deutlich abgelehnt. Also dort gibt es immer noch kein Recht auf Abtreibung.
Wieso sage ich, dass wir dass ich jetzt da noch einen Funken Hoffnung drin sehe? ich glaube einfach, weil ich muss mich irgendwie an die Empathie festheben. Also ich glaube irgendwie, dass irgendwie ein Staat wie Missouri so ein ultrakonservatives Gesetz wieder gekippt hat, das zeigt irgendwo durch, dass doch der Schmerz und die Bedrohung von Frauen für andere Menschen zählt. Und ich hoffe auch immer noch, dass diese Empathie trotz der kommenden 4 Jahre Trump irgendwo in den Amerikanerinnen und Amerikanern lebt, die jetzt für ihn gewählt haben und die das Gefühl haben, dass er wirklich das Land weiterbringt. Und ich habe extrem viele Fragen, was Beweggründe sind. Ich habe Interviews gesehen von Leuten, die einfach sagen, ich habe schon immer rot gewählt, also wähle ich rot weiter, egal was kommt. Ich habe ganz viele Interviews gesehen oder gelesen von Leuten, die einfach finden, eben wirtschaftliche Gründe, er bringt uns weiter. Auch ganz viele, die einfach Anti-Establishment die jetzige Regierung sind. Und dort hat Kamala Harris natürlich einfach mit ihrem Sport dazugekommen in den Wahlkampf auch keine Chance gehabt, um sich davon zu distanzieren. Also ich glaube, die Gründe sind mannigfaltig, aber ich muss mich daran festhalten, dass es noch etwas anderes gibt als Frauenhass in diesem Beweggrund. Und ich weiss auch, dass es so ist.
Und darum habe ich noch 2 gute Nachrichten aus dem Wahlkampf bzw. von diesen Wahlresultaten rausgesucht für dich. Und zwar ist das erste Mal in der Geschichte der USA eine Transfrau im Repräsentantenhaus, Sarah McBride. Und auch zum ersten Mal sind 2 schwarze Frauen gleichzeitig im Senat, und zwar Lisa Blunt Rochester aus Delaware und Angela Elso Brooks aus Maryland. Baby Steps ist zu gross gesagt, aber immerhin in all dem. Aber ja, ich glaube, das mit der Empathie und das mit der Offenheit ist, oder das mit dem, wie geht man in Zukunft? Oder das sind ganz viele so Fragen von, wie geht man jetzt mit dem um? Und ich meine, all die Zukunftssachen, was das so weltweit für Politik und so könnte, bedeuten, du hast es vorher angetönt gehabt, der Tag hat den fantastischen Amerika-Podcast, alles klar, Amerika, es hat jetzt so viele der letzten Tage Apropos-Folgen gehabt, sie sind zum Teil ein bisschen kürzer, es geht zum Teil auch nochmal um die Frage nach dem Geschlecht der Kandidatinnen und Kandidaten, also hört dort auch unbedingt noch rein.
Ich glaube, zuhören und ich glaube, das wäre auch noch so mein Tipp, so einfach auch so füreinander da sein. Ich glaube, auch wenn man nicht seiner Meinung ist, wenn wir doch auch jetzt etwas noch gelernt haben, ist, wie wir können uns nicht noch mehr leisten, auseinanderzudriften. Und auch wenn jemand vermeintlich nicht eurer Meinung ist, probieren herzuhören. Und gleichzeitig sind jetzt auch füreinander irgendwie da und sanft miteinander und sanft mit euch selber in diesen wirklich anspruchsvollen Zeiten.
Auch noch wichtig finde ich im Fall auch ein bisschen Psychohygiene, was News betrifft. Mm. Wenn man wirklich merkt, dass es einem gerade belastet und zu viel wird, und damit sage ich nicht, man soll News-abstinent werden und sich überhaupt nicht mehr darum kümmern. Aber merken, wenn auch mal gerade gut ist für heute, finde ich recht wichtig.
Mm. Noah, du hast absolut recht. Unser schlau Produzent im Studio.
Sag ich auch nach einem sehr, sehr langen Wahltag und Wahlnacht.
Aber ich glaube im Fall auch, ich glaube ab und zu mal abstellen, das können wir uns manchmal schon so eine schurne Krankheit. Ne? So einfach mal so professionell. Wir sind so in dem Strudel drin und denken, alles geht unter und man kann auch den Laptop zuklappen, man kann die Zeitung weglegen, man kann das Handy ins Nachttisch versorgen und ein bisschen in den Wald gehen spazieren. Also ja, gibt dir absolut recht.
Und Und darum haben wir zwei extra positiv comforting Tipps heute mitgebracht, weil wir natürlich auch darüber geredet haben, was kann man irgendwie in solchen Zeiten empfehlen und was nicht. Kerstin, was würdest du empfehlen oder was tut dir gut? Vielleicht so etwas Kleines.
Mir tut ganz viel gut. Mir tut gut kochen, tut mir sehr gut. Ein wohliges Rezept. Mir tut es immer wieder gut, zum fünften Mal Gilmore Girls oder Friends durchzubingen oder sonst etwas, wo einem ein gutes Gefühl gibt. Mir tun aber auch manchmal schöne Worte sehr gut. Und ich habe in letzter Zeit wieder sehr fest die Gedichte und die Literatur von der Maya Angelou für mich entdeckt. Und es gibt ein wunderschönes Gedicht von ihr, das heisst «Still I Rise». Und ich möchte nur einen kurzen Satz daraus vorlesen. «You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I'll rise.»
Das ist mega schön.
Und was hast du mir mitgebracht?
So sprachlos vom sprachlos vom Gedicht. Ich habe mir recht lange überlegt, was einem gut tut. Das ist etwas wahnsinnig Individuelles. Und ich finde tatsächlich auch so Lyriken, man hat immer so das Lyrik, vierte Klasse oder irgendwie so im Gimmi und das ist ganz schlimm. Aber eigentlich sehr comforting. Ich habe tatsächlich so einen Halbtipp, so ein sehr unvollständiger Rezepttipp, können wir vielleicht noch in die Shownotes unten rein tun. Weil ich habe mir überlegt, okay, was hat mir so in den letzten Monaten, jetzt vielleicht nicht im Sommer, aber auch so im Moment, wo es mir nicht so gut ist gegangen, gut, das Ende ist so, ich bin ganz schlecht mit Routinen. Aber ich bin gut mit so einer Sonntagabend-Routine und ich habe wirklich sehr oft sehr grossen Topf Suppe gekocht. Und zwar aber ein bisschen Freestyle, aber nach so einem groben Rezept von der Hanna Kleberg, wo Herrlich Dining oder das Herrlich Studio in Berlin macht, wo wahrscheinlich viele von euch kennen. Es ist so eine wahnsinnig tolle Bohnensuppe, die nicht schön aussieht, aber wirklich fantastisch ist, wo man natürlich am Schluss auch noch ein gutes Stück Butter rein tut und noch so einen guten Schuss Olivenöl und noch so ein bisschen Käse. Und es ist wirklich einfach so, es tut einem einfach so gut von innen.
In dem Sinn, ob ihr euch Zeit nehmt, ob ihr etwas kochen, ob ihr Lyrik lesen, passt auf euch auf. Und ja, wir machen weiter.
Merci vielmals fürs Zuhören.
Ich bin Kerstin Hasse.
Mein Name ist Annik Kosmann.
Und ich bin Noah Fendt.
Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.